Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Es ist genau der richtige Zeit, richtige Ort, richtige Moment im Leben, in dem ihr Rattenkönige Podcast hört. Ihr macht alles richtig momentan.
Das stimmt. Wir sind eure Life-Coaches und wir sind da, um euch heute zu sagen, es läuft gut gerade. Es läuft gut, so wie das die wenigsten Life-Coaches machen, euch einfach mal zu sagen, wisst ihr was, so wie ihr das gerade handhabt, ist perfekt.
Völlig in Ordnung, sie können nach Hause gehen, wir werden sie nicht beraten, wir nehmen auch kein Geld an. Nee, ich meine, man hört es doch immer, ihr müsst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Wir können euch sagen, das seid ihr jetzt in diesem Moment.
Bei Rattenkönige, wir sind da, um eure Fragen und Probleme zu beantworten, um Unklarheiten richtig zu stellen, um euch wieder auf den Weg der Tugend zurückzubringen oder wenn ihr gerade auf dem Weg der Tugend seid, euch sowas von unnötig davon abzubringen, euch quasi in die Seite zu rammen, damit ihr im Graben liegt und nicht mehr anders könnt, als uns eine Frage an fragen@rattenkönige.de zu stellen.
Wir füllen die Seminare in den Philosophiekursen da draußen an den Universitäten. Wird über uns debattiert, über die Themen, die wir so besprechen, die wir aber nur dank euch besprechen. Übrigens ist an meiner Seite Andreas Linksch.
Mir gegenüber sitzt der wortgewandte Lars-Erik Pausen.
Und um den Satz zu beenden, wir sind natürlich nur in der Lage, diese Fragen zu beantworten, weil ihr sie uns schickt an fragen@rattenkönige.de. Andreas, hast du Lust, die Leute heute wieder aus dem Schlamassel zu ziehen?
Ja, und ich habe auch Lust, andere Leute reinzudrücken in den Schlamassel. Deswegen habe ich zum ersten Mal nach 180 Folgen Rattenkönige/Gagreflex eine neue Rubrik
mitgebracht. Und ich weiß aber noch nichts davon, ne?
Du weißt wirklich nichts davon. Das klingt jetzt wieder geskripteter, als nötig war. Aber du weißt von nichts.
Aber ich weiß ja von nichts, nicht wahr, Andreas? Nee, tatsächlich, wir haben gerade noch eine Kleinigkeit gegessen, weil wir uns ja sonst privat nicht so viel sehen. Wir sehen uns ja meistens nur, um Podcasts aufzuzeichnen. Und sobald wir aufhören mit der Aufzeichnung, gehe ich nach Hause und wir sagen nicht mal mehr Tschüss.
Das stimmt nicht. Ich will auch nie so ein Zweck-Podcast sein. Nee. Ich finde, es gibt wie berufstätigen WGs, gibt es so Zweck-Podcasts. Hast
recht, ja.
Leute, deren Leben eigentlich diametral aneinander vorbeiläuft. Das will ich sein. Ich will gleichzeitig ein richtig guter Freund von dir sein und mit dir darüber reden, ob meiner Frau beim ersten Date ins Gesicht kommen sollte oder nicht. Anhand von den Fragen natürlich dazu.
Klar. Ja, das sehe ich schon auch genauso. Ich war auch kein Zweck-WG-Typ. Das hatten wir hier ein, zweimal besprochen. Und das bin ich jetzt auch nicht beim Thema Podcast. Und wir haben vorhin gegessen. Und da hast du mir schon gesagt, das kann ich gerne zugeben, dass es eine Rubrik geben wird. Aber du wolltest mir nicht sagen, welche. Und jetzt erfahre ich sie. So. Hast du denn irgendwie so einen geilen Soundeffekt oder sowas gebaut? Nee, ne?
Das war das. Folgendes. Ich habe gedacht, nach 180 Folgen, wo wir wirklich die rattigsten Sachen erlebt haben, besprochen haben und versucht haben, irgendwie in der Gesellschaft zu verorten, irgendwo zwischen Moral und dem, was man landesüblich eine Straftat nennen würde. Deswegen würde ich gerne mit dir darüber debattieren, ob es an der Zeit ist, vielleicht nicht in jeder Folge, aber doch regelmäßig gewisse Ehrenratten zu küren. Menschen, die sich dafür, die sich aufgeopfert haben für ein möglichst rattiges Leben. Was meine ich dazu? Ich meine nicht die üblichen Straftaten. Ich meine nicht Leute, die sich an mehreren Minderjährigen vergangen haben. Die sind nicht
willkommen hier.
Die sind nicht willkommen bei uns. Ich meine die Leute, die gerade so an der Grenze dazu sind. Die Leute, die schon was Rattiges gemacht haben, aber man sagt, ja, das ist noch legal, aber moralisch schwierig.
Finde ich gut. Und das sind auch keine ZuhörerInnen, sondern einfach Sachen, über die du gestolpert bist.
Genau, das kann weltweit passieren. Und das kann auch, ganz wichtig, euch begegnen. Also wenn ihr Lokalnachrichten lest, wenn ihr irgendwie auf Twitter auf irgendwas stoßt, dann schickt uns das gerne auch an fragen@rattenkönige.de. Und diese Person oder diese Personen können dann möglicherweise zu Ehrenratten werden und quasi in unsere Hall of Fame der rattigsten Menschen weltweit aufgenommen werden. Einzige Bedingung, die Person muss schon noch leben. Ja? Also ich will jetzt nicht anfangen, die Taten von Jack the Ripper einzuordnen. Es sei denn, mit dieser Tat ist ein Suizid einhergegangen, dann können wir das zumindest debattieren, ob das quasi noch geltend ist.
Ja.
Ich würde gerne mit den ersten.
Ich finde es übrigens ganz kurz, ich finde es eine ganz tolle Rubrik. Rubrik und ich freue mich jetzt auch schon auf das, was da kommen mag. Und ich glaube, man stößt ja immer mal wieder über so Zeitungsartikel oder irgendwelche Sachen, wo man sagt, oh, schade, dass das nicht ein Zuhörer von Rattenkönige war. Ja. Schade, dass wir das nicht als Frage geschickt bekommen haben. Und jetzt in Zukunft können wir das genauso im Podcast verwerten. Finde ich super klasse. Und ihr da draußen schreibt uns natürlich auch, wenn euch sowas begegnet. Ganz klar. Du bist sowieso schon lange hinterher. War das nicht auch immer so dein Ding mit der Heldenratte Magawan?
Ja, richtig, genau. Das ist, sie stiftet auch diesen Award quasi posthum. Ja. Wir erinnern uns, das ist ja auch unser ein Patreon-Tier quasi, wo man uns unterstützen kann für 10 Euro. Dann ist man automatisch eine Heldenratte wie Magawan. Wer ist Magawan? Noch mal ganz kurz für die Rattenkönige-Historiker, die natürlich auch schon sagen, das wissen die nicht. Noch mal ganz klar. Magawan ist, ich zeig's Lars noch mal das Foto, um ihn noch mal abzuholen. Eine kleine Ratte mit einer Ehrenmedaille oben. Magawan ist ein Minensucher-Ratte gewesen, die dann eine afrikanische Riesenhamsterratte von der Rasse, die in Tansania geboren wurde und 2016 in Kambodscha eingesetzt wurde und hat mehr als 100 Landminen und andere Sprengstoffe gesucht.
Ist in Tansania geboren? Die ist sogar richtig rumgekommen. Wirklich? Dann ist sie nach Kambodscha gefahren, per Anhalter mit einem Tankschiff. Das ist ja der Hammer. Und dann ist sie da draufgegangen bei einer Mine. Ach du Scheiße.
Ich weiß nicht, warte mal.
Sie ist nicht gestorben.
Sie ist leider verstorben. Ich muss mal kurz checken.
Aber anhand einer Mine oder einfach, weil sie an Altersschwäche hoffentlich gestorben ist?
Ja, ist sie. Wegen ihres geringen Körpergewichts löste sie die Minen nicht aus. Ja, also ganz das spannend. Ist
toll.
Um in diese Hall of Fame einzuziehen, passiert Folgendes. Ich würde sagen, das erste Pärchen, möchte ich fast sagen, aber eigentlich nur der Typ, die mich dazu gebracht haben, diese Rubrik einzuführen. Wir erinnern uns an die Folge Ein perverses Gedankenexperiment, wo ich auf einen US-Amerikaner gestoßen bin, der eine Freundin hat, die durch einen Gendefekt im Körper einer Achtjährigen gefangen ist und auch so spricht.
Hat uns bis heute noch einige Klagen eingebracht.
Genau. Rein rechtlich gar kein Problem, aber moralisch zumindest in einem Terrain, wo man das mal diskutieren würde. Die beiden würde ich so quasi als Schirmherrin dieser neuen Hall of Fame sehen. Und ich hätte einen Vorschlag für den allerersten quasi Inductee, wie die Amerikaner so gerne sagen, in dieser Ratten-Hall of Fame. Und mein Vorschlag wäre aus aktuellem Anlass der Dalai Lama.
Stimmt, warum haben wir darüber noch nicht gesprochen? Oh Mann, du hast recht, ja.
Also,
erklär uns mal auf. Also ich musste natürlich sofort lachen, weil ich voll im Thema bin. Das ist natürlich nicht großartig zu. Vor allem bevor du das gesagt hast, das Beispiel, wollte ich noch sagen, es wäre natürlich schön, wenn wir es auch mal hinbekommen würden, dass eine der ausgezeichneten Ratten, die wir hier auszeichnen, auch mal so ein Grußvideo oder eine Grußbotschaft einschickt und so eine Dankesrede hält. Ja. Und das wäre natürlich in dem Fall umso ulkiger. Also Dalai Lama, wenn du das hier hörst, jetzt zeichnen wir dich erstmal aus und dann kannst du uns vielleicht eine Dankesrede noch schicken. Erklär mal, was war denn mit dem Dalai Lama? Alle lieben doch den Dalai Lama. Das ist doch der nette Opi von nebenan. Was kann der denn für schöne Rattiges getan haben?
Also, wer den nicht kennt, das ist natürlich eine religiöse Führungsperson. Das ist passiert. Ich bin gerade bei den Kollegen vom SWR3 nochmal auf einem Online-Artikel, um hier nichts Falsches zu sagen. Das ist passiert. Dalai Lama will Zunge abgelutscht bekommen.
Man kann das auch nicht. Ich würde jetzt sagen, das klingt nach so einem scheiß Clickbait-Titel von Express oder so, vom Kölner Express. Nee, das ist SWR3, die halt einfach das schreiben und dann haben die sich überlegt, oh, können wir das schreiben? Das ist doch viel zu ekelhaft und viel zu clickbaity. Nee, das ist genauso passiert.
Bei einer öffentlichen Veranstaltung im Februar im Tempelkomplex im indischen Dharamsala beantwortet der Dalai Lama Fragen aus dem Publikum. Als ein kleiner Junge ihn fragte, ob er ihn umarmen dürfe, bat ihn der Dalai Lama zu sich. Anschließend küsste der Junge ihn auf die Lippen. Dann streckt der Dalai Lama ihm die Zunge entgegen und forderte ihn auf, diese zu lutschen. So schätzt den Vorfall SWR3-Fachredakteur Marc Kleber ein.
Ja, erzähl mal, Kleber.
Wie schätzt du das ein? Wir haben ja wieder so einen Zungenlutschfall und wir brauchen einen Kommentar von dir. Alles klar, Standard Zungenlutsch-Floskeln gebe ich dir.
Dalai Lama wieder? Ja.
Richtig ist, dass der Dalai Lama gerne humorvoll auftritt und Scherze macht. Aber ob das als Entschuldigung reicht, da mache ich ein Fragezeichen. Das wird der Empörung, die er als Video ausgelöst hat, nicht gerecht, finde ich persönlich. Um fair zu bleiben, es gab meines Wissens niemals Vorwürfe gegen den Dalai Lama wegen sexueller Belästigung. Er gilt als moralische Autorität. Es gibt wenig Kritik an ihm. Er hat vor ein paar Jahren erstmal für Kritik gesorgt, als er sagte, natürlich kann auch eine Frau Dalai Lama werden. Sie müsse nur attraktiv sein. Der wird ja immer geiler. Das fanden viele sexistisch, dafür hat er sich später auch entschuldigt. Ach so, dann ist es ja nie passiert. Ich persönlich habe beim Betrachten des Videos den Eindruck, dass die körperliche Nähe zwischen dem Dalai Lama und dem Jungen nach unseren Begriffen grenzwertig ist und finde selbst diese Aufforderung nicht nur eklig, sondern sie setzt ein völlig falsches Signal im Umgang von Erwachsenen mit Kindern. Also ich komme eher zum Schluss, dass es da nicht um etwas Sexuelles ging, aber ich glaube, der Dalai Lama hat sich damals selbst schwer geschadet, dass er sich nicht bewusst war, welchen Shitstorm er damit auslöst. Ich fühle mich in der Tat überraschend.
Also, ich fand auch, google nochmal nach den Schlagzeilen auf Englisch, weil ich auch schon das auf Englisch fand ich das auch schon so absurd. Kurz zur Einordnung, gar nicht, weil ich das Gefühl habe, das einordnen zu müssen. Das wird mir ja gerne mal unterstellt, dass da in mir so der Wokeness-Alarm klingelt und läutet. Nee, das ist auch so ein bisschen zur Einordnung für mich selbst. Wir lachen hier zwar, weil das einfach so absurd ist, weil der Dalai Lama, wir haben es gerade schon gelesen von Herrn Kleber aus dem SWR3-Team, ist ja ein Korrespondent von dem Rattenkönige-Podcast.
Wir haben ja Leute überall. Ja.
Und wir haben es ja gerade schon gehört, der ist halt eine moralische Instanz. Also wenn du von jemandem sowas nicht erwarten würdest, dann vom Dalai Lama. Allerdings kennt man ja auch den Dalai Lama so, der lacht dann immer so, ist so der lustige Opi und dann macht es diese Situation natürlich einfach, sorry, auf eine eklige Art und Weise natürlich wahnsinnig komisch, dass er da seine Zunge rausstreckt, dieses Foto mit diesem armen Kind, das hoffentlich dadurch keine bleibenden Schäden davonträgt und hoffentlich auch immer zensiert ist und so. Natürlich wird das irgendwie geneckt im Umfeld, deswegen ist es eine absolute furchtbare Aktion gewesen vom Dalai Lama, aber natürlich hat es was Ulkiges, deswegen die Lacher, aber zur Einordnung, holy shit, das kannst du natürlich nicht machen.
Ich habe noch exklusiv das Statement, was hier noch mal kurz ach, scheiße, lädt er das nicht? Doch, hier noch mal ein Foto dazu. Der Dalai Lama mit der Zunge rausgestreckt. Ein offizielles Statement noch vom Dalai Lama. A video clip has been circulating that shows a recent meeting when a young boy asked his holiness, the Dalai Lama, if he could give him a hug. His Holiness wishes to apologize to the boy and his family, as well as his many friends across the world, for the hurt his words may have caused. Ja, also es zirkuliert gerade ein Video, wo ein Junge die Heiligkeit Dalai Lama umarmen möchte und er entschuldigt sich für die Worte, für das, was seine Worte angerichtet haben.
Das ist auch schon so absurd, dieser Beitrag an sich, dass die haben natürlich ihre Statuten, müssen den als Social Media Team ihr Holiness bezeichnen, aber das in diesem Zusammenhang.
His holy shitness.
Seine Zunge hat abschlecken lassen.
His horniness ist seine Holiness teased die Leute gerne auf eine unschuldige und spielerische Art, selbst bei öffentlichen Meetings und vor Kameras, aber ihm tut das leid. So, und da würde ich gerne einhaken. Okay, der Inzident natürlich krass und krank und es kriegt natürlich die gewisse Fallhöhe, weil er einfach Führer einer Weltreligion ist. Das braucht es aber nicht, muss ich kurz sagen, für diese Ehrenratten. Also ihr müsst euch nicht daran aufhängen. Es müssen nicht nur spirituelle und religiöse Führer nominiert werden. Es können auch ganz normale Leute sein. Wo ich das Problem kriege, jeder Erwachsene weiß im Umgang mit Kleinkindern, will man wirklich alles machen, um diesen Kindern ein gutes Gefühl zu geben, um sie zum Lachen zu bringen. Da greift man oft auf die billigsten Mittel der Comedy zurück. Denn man kann nicht von einem Vierjährigen oder einem Fünfjährigen erwarten, witziger sozialer Kommentar, den du da geäußert hast in deiner sarkastischen Art und Weise, sondern man geht wirklich runter auf die billigste Art von Comedy, Grimassen schneiden, Furzgeräusche,
ja. So, wir sind sofort da.
Exakt
so,
gleich. In diese Richtung will sich der Dalai Lama ja jetzt eigentlich verorten und quasi zurückziehen und sagen, hey, das ist so meine Art. Aber in wirklich 35 Jahren, die ich auch schon Großväter hatte, die ich schon unangenehme Onkel hatte, ist mir das Spiel des Zungenlutschens nun wirklich noch nicht untergekommen. Das scheint mir noch sehr speziell zu sein.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ein
sehr spezieller Fetisch,
an den sich der Dalai Lama natürlich auch mal mit dem sich wenden kann an uns.
Ja.
Ne? Also wenn er sagt, ich mag es halt, wenn meine Zunge abgelutscht wird. Also du siehst halt wirklich dieses Zunge rausstrecken. Totally fine, finde ich, ist so ein Ding, was du gerade angesprochen easy hast. Mit kleinen Kindern mal die Zunge rausstrecken, dann streckt das Kind auch die Zunge raus und dann lacht man. Und dann geht man seines Weges.
Ja.
Und dann ist halt der einzige Fehler gewesen, in dem Moment vom Dalai Lama zu fragen, ob man denn seine Zunge denn wohl suck to suck his tongue, finde ich auch immer so geil.
Ja, was im Amerikanischen noch mal härter
suck
klingt.
Suck my
ne?
tongue.
Ja.
Ja. No, suck my tongue. Das ist also, ich kann das nicht einordnen, weil ich kein Experte des Dalai Lamas bin. Ich habe mich in meinem Leben noch viel zu wenig wahrscheinlich mit dem Dalai Lama auseinandergesetzt und kenne ihn höchstens aus irgendwelchen Comedy-Filmen, wo er mal mitgespielt hat und vielleicht der eine oder andere Nachrichtensendung, wo er aufgetaucht ist. Man weiß, der ist irgendwie funny, der hat Humor und hat einen guten Sinn offensichtlich für Humor und so weiter, nimmt sich selbst nicht zu ernst. Deswegen ist, also diese Eigenschaften führen ja schon dazu, dass man das ein bisschen anders bewertet zumindest. So ein bisschen denkt, ja, wir haben alle schon mal einen Gag gemacht, der drüber war und so weiter. Aber ich sehe das auch so, ey, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, gerade als so ein Opa, so du weißt doch genau, gerade aus so einem kirchlicher Vertreter in dem Fall, du weißt doch genau, wie du beäugt wirst, wenn dann da ein Kind kommt, dann guckt man doch, dann überlegt man doch fünfmal, wie verhalte ich mich jetzt diesem Kind gegenüber, dass es nicht unangenehm wird für dieses Kind und vor allem, dass es nicht mir irgendwie negativ ausgelegt wird. Und da wäre halt ein Tipp, nicht zu fragen, ob man seine Zunge lutschen möchte.
Das ist ein guter Tipp, Lars, finde ich wirklich generell für öffentliche Treffen. Weil der Dalai Lama, also er weiß ja, dass solche Sachen gefilmt werden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein offizielles Film war, aber heutzutage jeder schneidet alles mit auf Insta und so weiter. Willst du denn dann wirklich ein Foto oder ein Video haben, wie dir ein kleiner Junge die Zunge lutscht? Also willst du das als deinen neuen Twitter-Header einstellen? Ist das wirklich das der Outcome, der im Idealfall dabei rumkommen sollte? Pfui, würde ich sagen, liebe tibetanischen Buddhisten. Wow, das ist ja wirklich richtig schief gegangen.
Vielen Dank an Andreas für seine Einschätzung. Ja, also ich kenne so instinktive Affekthandlungen, so Affektgedanken, die haben wir ja alle, so Scrubs-Momente, dass man sich kurz denkt, irgendwie jemand streckt die Zunge vor dir raus, oh, keine Ahnung, die beiße ich jetzt ab oder da lutsche ich jetzt dran. Das ist ein Gedanke, den habe ich täglich. Nein, aber ich versuche mich da rein zu versetzen. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass er diesen Gedanken hat, dass er den dann aber ausspricht und sich eben nicht bewusst ist darüber, dass es ein Kind ist, das dadurch durchaus ja auch mentale Schäden davonträgen kann und wahrscheinlich auch wird. Insofern ist es natürlich auch alles wahnsinnig tragisch tatsächlich und ich kann auch dem Dalai Lama nie wieder wahrscheinlich so richtig trauen. Ich unterstelle dem nichts. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Gag war und irgendwie so eine Übersprungshandlung, aber ich traue dem nicht hundertprozentig. Ich kann nicht ausschließen, dass der nicht doch irgendwelche Fantasien hat, nachdem er sowas gemacht hat. Also ja, Entschuldigung ist da und so ist angenommen auch. Also man sollte da jetzt auch kein Riesending draus machen, finde ich. Man muss ja auch dazu sagen, wie alt ist der? Ne, der ist ja schon ein wenig älter. Jetzt kommt in ein paar Monaten vielleicht raus, der ist irgendwie dement oder so, hat schon die ersten Anzeichen und wir machen uns darüber lustig. So, dann kann es halt, wenn das Hirn nicht mehr so ganz funktioniert, dann kann sowas passieren. Ne? Das möchten wir jetzt gar nicht mal hier dementieren. Aber an sich ist es einfach eine sehr uncoole und seltsame Aktion, die ihm zu Recht den Titel der Ratte des Monats?
Nee, eben nicht. Nee, der weil sonst kann man es nicht an. Ich würde ihn einfach als Ehrenratte.
Ehrenratte. Die Ehrenratte. Ihr seht, Ehrenratte ist nicht immer positiv, auch wenn der Titel natürlich wahnsinnig positiv klingt. Rattig ist ja auch ein sehr breiter Begriff. Also findet irgendwelche positiven oder negativen rattigen Dinge und schickt sie uns.
Ja, ich würde noch mal kurz sagen, ich glaube, ganz viele führende Demenzforscher würden sagen, ja, Gedächtnisschwund ist ein Symptom. Vielleicht eine gewisse Paranoia ist ein Symptom, aber wo sie wirklich zum Arzt müssen und auf Demenz untersuchen müssen, ist, wenn ihre Eltern plötzlich anfangen, anderen die Zunge zu lutschen. Das ist ein ganz klares Symptom für Demenz. Da warte ich noch auf den Arzt, der uns das bestätigt, muss ich an der Stelle sagen.
Ich meine, das ist ja auch so eine Handlung, die selbst bei Ehepartner oder so, ne, man küsst sich ja auf Zunge, aber der Ehepartner streckt die Zunge raus und da lutsche ich jetzt dran. Das ist schon so eine Sache, wenn man das macht, dann lacht man danach. So,
ja, das ist weird. Das ist
immer noch weird.
Das ist weird.
Selbst mit dem fucking Ehepartner oder der Freundin oder der Frau, Mann oder was weiß ich, wo man sonstige Flüssigkeiten auch sonst austauscht, ist das eine Handlung, die nicht gelernt ist und dadurch einfach total absurd ist und eklig ist. Und deswegen vielleicht noch mal ein Grund mehr, das nicht bei Kindern zu machen.
Jesus. Die Basic-Tipps, die wir hier wirklich raushauen. Gut, also, wenn ihr Vorschläge habt, wer auch mal eine Ehrenratte werden soll und sich anreiht an den Typ, der eine Achtjährige fickt und den Dalai Lama, Entschuldigung, meine Güte, ihr wisst, es ist der Kollege. So, dann schickt das gerne. Es kann wirklich alles Mögliche sein. Denkt auch breit gefächert. Es kann natürlich eine US-Lehrerin sein, die mal wieder einen 15-Jährigen einen bläst, bevor ihn die Justiz davor rettet.
Ach, ganz kurz, es muss nicht immer was mit Pädophilie
gar nicht.
Im weitesten Sinne zu tun haben.
Es kann auch ein Typ sein, der irgendwie seinen Ehering in in Elefantendung verliert und danach gräbt und den rausholt, weil er sagt, scheiß drauf, das ist mir wert. Also denkt da breit gefächert, wann immer euch eklige, rattige Heldennachrichten begegnen.
Ja, oder so irgendwie, der ist seiner Frau mit irgendwie 38 Menschen fremdgegangen bei einem Rudelbumsen oder so, keine Ahnung, oder über ein 120-jähriger Mann gibt zu, die letzten 100 Jahre bin ich fremdgegangen. Sowas könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen. Schickt uns das sehr gerne.
Ja, bis dahin herzlich willkommen an den Dalai Lama für das Zungelutschen als Ehrenratte. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Fragen. Und das finde ich sehr spannend, was da frisch reinkam unter dem Betreff Vortragsangst. Verehrte Könige, wie haltet ihr es mit Lampenfieber? Wenn man euch so reden hört oder auch bei Rocket Beans vor der Kamera sieht, kann man sich nicht vorstellen, dass das für euch ein Thema ist. Ihr seid eloquent, wirkt selbstsicher und es macht einfach Spaß, euren Content zu konsumieren. Genug Honig ums Maul geschmiert. Ich musste neulich auf einer Konferenz einen Vortrag halten. Dabei hat meine Stimme konsequent gezittert und ich hatte große Probleme mit dem Atmen, sodass ich alle paar Sätze eine Pause machen und tief durchatmen musste, um nicht einfach auf der Bühne zu ersticken. Wart ihr schon immer so fantastische Redner? Doch noch einen Löffel Honig. Oder musstet ihr das auch erst lernen? Habt ihr Tipps für Vortragsangst, außer sich die Leute in Unterwäsche vorzustellen? Dafür wird meine Gehirnleistung in dem Moment einfach nicht ausreichen. Grüße. Oh, sorry.
Geht's? Also ich kann so einen Brecheimer holen.
Es kam gerade noch so ein bisschen Dalai Lama hoch. Nee, noch ein bisschen Allergie-Reste. Oh, geil!
Suck my tongue. Ja, finde ich eine schöne Frage. Will ich gar nicht behaupten, dass wir sowas in der Art schon mal irgendwann gehabt haben.
Komplettes Novum.
Sowas ändert sich ja auch immer wieder, auch in unserer Karriere. Ich möchte damit anfangen zu sagen, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sehr aufgeregt auch ist. Jesus, das muss ich auch nicht übergeben. Wir waren vorher essen, offensichtlich war es nicht gut. Ich habe großes Lampenfieber immer schon gehabt.
Wir waren bei einem Tibetaner, muss man dazu sagen. Es gab gebratene Zunge.
Kalbszüngerl. Oh, Lüngerl habe ich mal. So eine Lüngerl-Suppe habe ich mal. Kalbslüngerl-Suppe habe ich mal in München gegessen. Das war, glaube ich, das Ekligste, was ich hier gegessen habe. Kleine Anekdote hier. Podcasts sind ja dafür da, dass man ab und zu mal so Anekdoten
habe ich gehört.
Raushaut. Ich bin ein sehr aufgeregter Typ bei solchen, Events und so weiter. Aber natürlich nimmt das ab. Man gewöhnt sich einfach an alles. Aber das heißt natürlich auch, man gewöhnt sich an die Dinge, die halt regelmäßig passieren. Zum Beispiel hier unseren Podcast. Den haben wir angefangen, was weiß ich, vor 8 Jahren oder so. Da war ich in der ersten Folge natürlich aufgeregt. Jetzt habe ich davor natürlich schon ein paar Mal in ein Mikrofon, auch in eine Kamera gesprochen und so weiter. Das heißt, ich war schon nicht mehr so krass aufgeregt. Aber ich war aufgeregt. Jetzt heute, Stand jetzt, bin ich null aufgeregt gerade,
wenn
ich spreche. Ne? Null, weil wir das so oft machen. Und wir beide komplett auf Xanax sind. Ich habe irgendwas Beruhigungsmittel versucht zu überlegen. Ist das nicht Xanax?
Das ist der Magier von Gothic 1. Das ist jetzt,
ja, Xanax, okay. Ist das ja nicht so eine Tablette, die so Leute nehmen, um so.
Ey, ich muss mal wieder zum Xanax. Ich muss dringend zum Xanax. Also, ich habe übrigens seit 2 Jahren einen Gag rumliegen, den ich nicht bringen kann, weil ich dachte, als die Anschläge in Kiew begangen haben, oh, was ist denn mit den Kiewer Orthopäden? Den konnte ich aber bis dato nicht bringen, weil es A, sehr random ist und B, ich warte, dass der Konflikt zum Stillstand kommt. Aber wenn, dann gebe ich den jetzt frei, jemand anders kann den gerne bringen.
Ja, da muss noch ein bisschen mehr.
Yeah, I know.
Ja, ich weiß, it's war there, noch nicht ganz fertig, jetzt liegt er halt hier rum. Yeah. Jetzt liegt er halt hier im Podcast. Ja. Du hast ihn beschmutzt damit. Ja. Aber er ist natürlich wahnsinnig stark. Andreas ist ein totaler Wortwitzheld.
Och, schlagfertig und so, das mag ich ja gar nicht.
Also, jetzt gerade bin ich nicht aufgeregt, um das aber zu betonen. Aber ich schaue jetzt zum Beispiel gerade auf ein Foto von Andreas und mir, wie wir in der Bar waren. Da haben wir live aufgezeichnet. Das haben wir hinterher, als wir in der Corona-Zeit quasi keine Live-Auftritte haben konnten, da waren Kameras dabei. Dann ist schon wieder ein bisschen was anders. Dann bin ich aufgeregter. Wenn wir jetzt einen Gast da haben, bin ich wieder aufgeregt. Das ist jetzt, glaube ich, alles nicht mehr so, wie unser Schreiberling hier geschrieben hat. So krass, dass mir die Stimme versagt. Aber das kenne ich auch zu gut noch. Von früher in Referaten und so habe ich regelmäßig einen Herzschlag gehabt, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht angehen. Als ich damals gesagt habe, ich wage diesen Schritt also diesen Karriereweg, habe ich auch gedacht, das gibt's da nicht. War dann beim Casting vom Frank Elser Masterclass und sowas, da habe ich auch einige Dinge dann bewältigen müssen, wo ich jedes Mal so krassen Puls hatte, dass ich meinen Herzschlag gehört habe, hochroten Kopf, Blutdruck extrem, so wo ich dachte, mein Körper reagiert so krass, wahrscheinlich bin ich gar nicht gemacht dafür. Aber all das vergeht. So, das wird nicht komplett weggehen. Ich bin immer noch aufgeregt bei so neuen Sachen, wenn irgendwas Neues ausprobiere. Aber es wird deutlich, deutlich besser. Also keep on rolling. Irgendwann wirst auch du so ein bisschen diese Angst besiegen. Es sei denn, du hast ja wirklich eine ernsthafte so eine Rotlichtallergie, wie man so schön sagt.
Ja.
Dann kann es natürlich sein, dass es nie vorbeigeht. Aber solange du trotzdem es irgendwie schaffst, dann zu reden, dann tu es einfach weiterhin.
Hast du denn so ein Ritual oder irgendwas, was du machst, wenn du aufgeregt bist, um dich zu beruhigen, außer masturbieren?
Ja, also ich versuche dann so ein bisschen auch mich zu entfernen von größeren Gruppen, für mich allein zu sein, die Augen zuzumachen und tatsächlich so ein bisschen Atemübung.
Ja?
Oh ja, und so in mich zu gehen und mir auch zu sagen, du kannst das, du schaffst ein bisschen Autosuggestion, habe ich immer von meiner Mutter mitbekommen und das versuche ich heutzutage, wenn ich wirklich aufgeregt bin von großen Events, zum Beispiel auch bei Rocket Beans. Ich sehe tatsächlich hier einige Beispiele, die mir meine Argumentation irgendwie einfacher machen.
Weil dass die Leute nicht sehen, ich habe hier so einen riesigen Rohrschacht-Test an der Wand und Lars imaginiert sich gerade sämtliche Rocket Beans Events, aber es ist eigentlich nur ein Schmetterling. Das sind scheiß Tintenklecks.
Nein, hier sehe ich jetzt auf einmal. Nein, da hat sie so eine Fotowand und da sehe ich das GTÜ-Event, wo wir irgendwie mit einem riesen Team ein großes Live-Event gefahren haben. Da war ich davor auch richtig aufgeregt. Da war ich, das habe ich moderiert und da habe ich mich auch zurückgezogen und erstmal Atemübungen gemacht. Wie ist es bei dir mit der Aufregung? Weil du, ich finde, du kannst es noch besser als ich verstecken oder du bist einfach nicht so aufgeregt wie ich.
Also ich finde, Leute, die gar nicht aufgeregt sind, das ist mir immer suspekt. Ich finde, ein bisschen Aufregung gehört auch dazu, dass der Körper irgendwie so wach ist und da ist und gefühlt so alle im Körper zwar auf Alarmstation sind, ready, falls was ist, aber dass irgendwie alle da sind, dass nicht die Hälfte vom Körper schläft und sagt, macht ihr mal da oben? Sondern dass man irgendwie dann auch empfänglicher ist für mögliche Signale und so weiter. Das gehört schon dazu, sonst finde ich es komisch, das bin ich auf jeden Fall. Aber so klassische Aufregung, wie du halt sagst, ist eher dann ja, wenn man in ungewohnten Umgebungen ist. Also jetzt bei Rocket Beans ist der Rahmen relativ abgesteckt im Sinne von, man weiß, man hat immer ähnliche Leute, mit denen man zusammenarbeitet, man hat immer ein ähnliches Publikum. Und mal vielleicht eine neue Location und mal ein neues Konzept, aber es sind irgendwie dann doch die vertrauten Gesichter um einen rum. Und dann ist das, finde ich, alles irgendwie ein bisschen im Rahmen, zumal bei uns ja auch sehr lockere Moderationen sind. Wir haben ja selten so irgendwie groß geskriptete Sachen oder so. Es ist ja mehr darum, dass man ein bisschen halb offen moderiert und das liegt mir zumindest sehr gut. Aber sobald man diesen Rahmen dann verlässt, finde ich, geht es auch sehr schnell. Sobald irgendwie neues Publikum ist oder wie du sagst, hier auch im Podcast, wenn dann Gäste sind bei Herrengedeck oder so, dann ist man schon so ein bisschen aufgeregt, weil man will natürlich auch, dass es gut funktioniert. Und dann ist irgendwie sofort, finde ich, der Weg auch wieder da, dass man wieder sehr nervös ist und es sehr aufregend auch ist, im wahrsten Sinne ja, dieses Ereignis. Und dann ist man natürlich auch aufgeregt per se. Aber mir ging es auch in der Schule schon so, dass ich zumindest so ein bisschen so ein Händchen dafür hatte. Es gibt ja so Leute, die man trifft, die wirklich, wie du auch sagst, die sagen so, boah, ich kann gar nicht vor anderen Menschen reden, das ist so ein Riesenproblem. Und da finde ich, ist das so ein bisschen so eine Veranlagung. Das hatte ich irgendwie nie. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich immer nach vorne gestürmt bin und unbedingt Vorträge machen wollte oder so, so Aufsager vor der Klasse. Aber so ein gewisses, okay, man hat so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was es ist, weil Selbstbewusstsein kann es bei mir eigentlich nicht gewesen sein. Aber dass man irgendwie sagt, okay, ja, das stört mich nicht. Man findet so seine Stimme. Ich glaube, das lag bei mir auch daran, dass ich relativ in der Teenagerzeit ja viel Musik gemacht habe auf dem Rap-Wege. Und nein, das ist alles inzwischen verbrannt und in verschiedenen Grabstätten auf der Welt verscharrt worden alles, die ganzen Mixtapes. Aber dass man so ein Gefühl für sich selber kriegt, dass man so seine Stimme schon mal gehört hat, sogar auf Band, und dass er einen gar nichts so selber schocken kann, weil eigentlich sind es ja nie die anderen Leute, die einen schocken. Es ist ja kaum einer im Publikum, der was kakeelt. Gut, hatten wir auch schon. Aber es sind ja auch bei einem Vortrag in der Schule selten die anderen Leute, die irgendwie einen nerven oder dazwischen rufen, sondern es ist ja oft, dass man mit sich selber und seinen eigenen Körperfunktionen überfordert ist. Und wenn man sich damit schon ein bisschen vertraut macht, vielleicht auch mal so ein bisschen was redet und sich irgendwie vielleicht auch mal aufnimmt oder dabei anhört, dann kann das, glaube ich, helfen, diese generelle Hemmschwelle vor einem selbst ein bisschen abzubauen.
Ja, also bei mir, ich will auch nicht sagen, dass ich früher so aufgeregt, also das stimmt schon, was du sagst. Man hat schon eine gewisse Veranlagung und vielleicht auch ein gewisses Talent dafür zu reden und vor Leuten zu reden. Also so sehr ich aufgeregt war, so gerne habe ich das auch immer gemacht. Also ich habe Referate zum Beispiel wahnsinnig gerne gehalten. Also offensichtlich mag ich das auch, dann so auf der Bühne zu stehen. Sonst wäre ich auch früher nicht irgendwie, keine Ahnung, in der Theater-AG oder vorher im Unterstufenchor, im Musical und so mitgespielt und so. Also so eine gewisse Rampensau bin ich natürlich schon, aber halt nicht ausgestattet mit diesem eiskalten Gehen irgendwie. Ich habe keine Aufregung und ich habe meinen Körper im Griff mit der Aufregung. So, das hatte ich halt anfangs nicht, aber habe es trotzdem gerne gemacht. Wenn du das halt per se überhaupt gar nicht gerne machst und dann halt trotzdem auch diese körperlichen Veranlagungen hast wie ich, dann ist es wahrscheinlich zu viel. Dann sind es einfach zwei negative Sachen, die dann dazu führen, dass du vielleicht einfach nicht so viel vor Leuten reden solltest. Bei mir, ich habe mich einfach dazu entschieden, das zu tun und mache es einfach wahnsinnig gerne und kann diese Aufregung auch bekämpfen. Man hört ja wirklich häufig dieses Argument, stell dir die Leute vor, wie sie nackt sind oder irgendwie in Unterhose. Das ist eine Sache, die mir noch nie auch nur ansatzweise geholfen hat, weil ich diese Vorstellungskraft nicht habe. Ich kann nicht so schnell. Also ich müsste da wirklich lange sitzen auf der Bühne, obwohl ich eigentlich was moderieren müsste, würde ich erstmal so 5 Minuten überlegen, wie sehen die jetzt aus in Unterhose. Das würde zu lange dauern. Also das bringt einem nichts. Ich glaube, was mir zumindest ein bisschen hilft, ist, wenn ich mich aufgeregt fühle, sich zu vergewissern, dass eigentlich fast alle, die mit dir auf der Bühne sind, ähnlich aufgeregt sind. Ja. Ein bisschen geteiltes Leid ist halbes Leid, weil man fühlt sich dann oft so ein bisschen so abgesondert und denkt, man ist jetzt hier der einzig Aufgeregte auf der Bühne. Dabei, wenn du mal den Leuten in die Augen schaust und so, die siehst schon, die blinzeln mehr und die haben irgendwie schwitzige Hände und so, du siehst dann so ein paar Anzeichen von den Leuten und merkst, ja, ich spreche jetzt hier vielleicht gerade, aber die anderen sind auch aufgeregt, weil sie vielleicht gleich noch sprechen. Selbst Leute im Publikum sind teilweise bei so Veranstaltungen aufgeregt, weil sie in irgendeiner Weise sich auch exponiert fühlen und irgendwie in der Öffentlichkeit sind und nicht auf ihrer Couch sitzen, sondern irgendwie sich auch anders fühlen. Und das hilft mir zum Beispiel auch, so dass man teilweise dann da sieht, die sind nervös und sich das auch immer zu vergegenwärtigen. Das wären so meine bessere Tipps, als zu sagen, stell dir mal in einem aufwendigen Denkprozess vor, wie die Leute nackt aussehen.
Ja, es sei denn, du moderierst natürlich Veranstaltungen, auf denen die Leute vielleicht wohlwissend nackt sein könnten. Also wenn du natürlich bewusst dir eine Veranstaltungsreihe suchst, bei der das Publikum gewünscht nackt ist.
Wo ist das denn? Bei der Venus,
oder? Bei der Venus. Ich denke, ja, genau, so erste Speaker-Erfahrungen bei Erotikmessen. Ich denke aber auch an vielleicht eine Comedy-Reihe, Comedy in der Sauna oder so. Weiß nicht, ob es das gibt. Mhm. Es gibt ja im Waschsalon, also vielleicht auch in der Sauna, dass du dir bewusste Plätze suchst, wo alle Leute nackt sind, um so ein bisschen reinzukommen, bevor du dann zu, sag ich mal, angekleideten Veranstaltungen wechselst. Aber ja, das ist generell, hilft es, finde ich, so ein bisschen fake it till you make it zu machen, ne? Mhm. Also man kann ja auch ein bisschen das überspielen, seine eigene Nervosität mit so Übersprungshandlungen oder vielleicht auch so Sachen, die man irgendwie macht, dass man vielleicht gerade dann sehr nach vorne ist und sehr quasi so wirkt, als wäre man super selbstbewusst, obwohl man es gar nicht ist. Ein Stück weit hilft das auch, das Publikum aufzulockern. Also solche Sachen auf jeden Fall. Und was natürlich auch hilft, wenn du eine Möglichkeit hast, also gerade so im Schul- oder Studienzeitraum, kann man sowas ja oft auch immer ein bisschen aufteilen, dass man irgendwie so zusammen ein Referat macht und gar nicht die ganze Zeit alleine sprechen muss, sondern sich vielleicht so Sachen überlegen kann, wo zwei, drei Leute zusammen ein Referat halten. Und dann so diese ganze Aufmerksamkeit gar nicht so auf einen gelenkt ist, sondern man sich das so ein bisschen aufteilen kann. Das wäre noch ein Hinweis von mir.
Ich habe auch noch einen Tipp, wenn du auf der Bühne stehst, einfach gut sein. Das klingt so ein bisschen nach dem, kennst du diesen Jeremy Fragrance Clip, wo er so versucht auszurechnen, ja, wenn du 500 Euro im Monat machst, dann ist locker easy, kannst du damit auskommen. Ja. Und dann rechnet er sich das so vor und dann sagt er zum Schluss so, ja, wenn du 500 Euro im Monat verdienst, würde ich dir raten, mehr als 500 Euro im Monat zu verdienen. und genauso ist klingt natürlich erstmal mein Satz, sei gut auf der Bühne, dann wirst du weniger aufgeregt sein. Aber was dahinter steckt, ist natürlich, was ich gemerkt habe, wenn ich wahnsinnig mich gut vorbereite auf irgendeine, sagen wir mal, Referat oder auf ein Interview oder auf irgendeine Eventsituation. Je besser ich vorher wirklich alles durchgegangen bin, vielleicht eine Moderation schon geschrieben habe, vielleicht schon im Kopf so die Worte durchgegangen bin von einem Referat, desto eher kann ich mir vorher zumindest, wenn die Aufregung kommt, sagen, ey, du hast eigentlich alles gemacht, du bist gut vorbereitet. Wenn jetzt irgendwas passiert und so, dann passiert es halt. Das hilft total. Und dann ist natürlich auch wichtig, sich häufig in so Situationen zu begeben, weil man dann immer mal wieder merkt, okay, irgendwas läuft nicht so wie geplant, das wird nie alles nach Plan verlaufen. Anfangs schockiert es einen, dann ist man raus aus dem Konzept und hat irgendwie einen Blackout. Aber wenn du das häufig eben machst und dann merkst, aha, das ist eine ganz normale rote Linie, ein roter Faden durch solche Vorträge oder durch solche exponierten Situationen, dass eben immer irgendwas passiert, dann ist es in dem Moment nicht mehr so schockierend für dich und dann schaltet dein Hirn auch nicht sofort auf Blockade, weil das ist oft so, dann denkst du, oh, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Das Wichtigste ist auch einfach zu akzeptieren, dass man Fehler macht und zu wissen, dass die Fehler oder diese Eigenarten, irgendwie ein schwitzige Finger oder so, die sieht meist keiner. Mir haben auch immer alle gesagt, hey, man hat überhaupt nicht gesehen, dass du aufgeregt warst, wobei ich dachte, ich hätte mir da einen abgestammelt und hätte keine Luft gehabt und das sind meist Dinge, die du viel krasser wahrnimmst, wenn du in der Situation bist, als sie tatsächlich sind. Und mit Fehlern klarkommen, zu sagen, ich habe mich jetzt verhaspelt, ich habe, was weiß ich, tausendmal gesagt, weil ich so aufgeregt bin, mir ist die Luft ausgegangen. Das sind alles Sachen, wenn das passiert und du weißt, alles klar, das ist ein Fehler, ich akzeptiere den, ich mache jetzt einfach weiter, weil das ist Souveränität. Dann verhilft es dir zu einem guten Vortrag.
Finde ich, ist exakt der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte. Und da hilft es oft, dass wir sehr, sehr viele Sachen auch live machen. Das heißt, wir haben gar nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, lass das nochmal machen. Lass nochmal, ich bin doof reingekommen, das war irgendwie, der Satz ist komisch geendet. Ja. Lass nochmal ansetzen. Wenn du das hast, dann willst du, dass jeder Satz perfekt ist und sagst schneller, nee, lass das Take nochmal neu machen. Ich wollte das eigentlich so und so sagen. Ich habe gesagt, ich habe das gesagt. Der Satz endet nicht so, wie ich begonnen habe. Wenn du live bist, weißt du, nee, es gibt halt keinen zweiten Take. Das hilft. Das klingt erstmal stressiger, ist aber eigentlich oft befreiender, weil man weiß, naja, meine Güte, da hat man sich mal versprochen oder der Satz ist irgendwie nicht so geendet, wie man dachte, als der Satz angefangen hat. So ist es nun mal. Dann klingt das halt für einen Moment mal ein bisschen komisch, aber egal, so geht's weiter. Und das hilft auch, das, was du eben gesagt hast, deinen Spruch. Ich sag ja auch immer gerne diesen Spruch, Harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet. Es ist auch umgedreht keine Schande, sich gut vorzubereiten. Es ist keine Schande, wenn du ein Referat hältst oder so, die ersten 3-4 Sätze auswendig zu lernen. Überhaupt nicht schlimm, wenn dir spontan was Besseres einfällt, do it. Aber wenn du so einen Fallback hast, wo du sagst, okay, die Sätze sage ich, an denen habe ich vielleicht sogar gefeilt, die habe ich sogar auswendig gelernt. Das sind die ersten 3 Sätze, mit denen ich irgendwie auf der Bühne starte. Dann ist es überhaupt kein Problem, wenn du dann darüber hinaus noch entdeckst, okay, ich könnte jetzt aber noch auf das reagieren. Cool, wenn nicht, hast du immer diesen Fallback und kannst dich darauf verlassen.
Ey, ich habe bei der Frank Elstner Masterclass, hat man sich ja beworben. Dann wurde man zu einem Recall und sowas eingeladen, ein Re-Recall. Und dann stand ich irgendwann auf der Bühne und wir mussten vorbereiten eine Anmoderation zu einer Talkshow mit verschiedenen Gästen. Und das musste man eben vorher die Moderation schreiben und dann präsentieren auf der Bühne. Ich habe diese Moderation geschrieben, ich habe sie versucht auswendig zu lernen, ich habe sie 1000 Mal vor mir hingesagt. Dann habe ich sie aufgezeichnet mit meinem Handy und bin, wenn ich täglich joggen war damals, hatte ich eine sehr sportliche Zeit, habe statt Podcasts zu hören, meine Aufzeichnung gehört von dieser Anmoderation 1 Stunde lang, jeden Tag. Also das war einfach eine gute Vorbereitung, im Endeffekt natürlich komplett krank und albern, weil dadurch war ich eben so fixiert und dann stand ich auf der Bühne und haben die gesagt, war super, weil es halt auch gut geklappt hat. Jetzt mach das nochmal mit anderen Worten und dann stand ich da und hatte einen Blackout, habe mich dann ganz gut retten können und so, weil ich einfach wahnsinnig talentiert bin, aber im Endeffekt ist das natürlich nicht empfehlenswert zu sagen, mach das so krankhaft wie ich, aber es hat mir schon sehr viel Sicherheit gegeben zu sagen, ich kann das so gut, ich habe das beim Joggen und so einfach mir eingeflößt und dann bin ich da hingegangen und war deswegen wahrscheinlich weniger aufgeregt. Und noch kurz zu Blackout. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich Blackouts hatte. Und auch heute noch könnt ihr euch nicht vorstellen, selbst beim Podcast, wie oft ich einen Blackout habe. Es ist ganz oft so, ich habe einen Gedanken im Kopf, dann erzählt Andreas was, dann behalte ich den kurz, dann höre ich ihm zu und dann wird Andreas' Stimme schon ein bisschen leiser. Man merkt, oder keine Ahnung, er kommt zum Punkt.
Ich habe nichts mehr.
Er hat nichts mehr. Jetzt müsste mein Einsatz kommen. Und es war schon ganz oft so, dass ich wirklich Blackout hatte und überhaupt nicht mehr wusste, wo wir sind, was wir gerade sprechen und so weiter. Das hatte ich früher richtig krass. Und wenn ich früher diesen Blackout hatte, dann habe ich das schon 50 Sekunden vorher gemerkt. Okay, ich muss es jetzt wirklich, in einer Minute bin ich wieder dran. Ich habe aber gerade einen Blackout, habe mich fertig gemacht. Wie kannst du einen Blackout haben? Was ist los? Bin in diese Spirale der Angst reingerutscht und reingeraten und nicht mehr rausgekommen und hatte dann einfach einen Blackout. Und musste sagen, ich weiß nicht weiter. Heute ist es so, ich habe einen Blackout, ich merke, oh ja, ist wieder ein Blackout, ich habe keine Ahnung, was es gerade geht. Mal gucken. So, ach, ich bin wieder dran und dann fange ich irgendwas an zu erzählen und dann klappt es schon. Und das ist genau dieses Selbstbewusstsein, das man sich erarbeitet, wenn man sich einfach Fehler zugesteht.
Deswegen höre ich dir nie zu. Das ist oft das Problem. Manchmal höre ich ja nochmal in so Folgen rein und denke, ah, krass, Lars hat voll was Schlaues gesagt. Schade, dass ich null drauf eingegangen bin. Aber somit verhindere ich einfach Blackouts. Das ist meine Lebensversicherung, dir seit 6 Jahren nicht zuzuhören, wenn du smarte Sachen sagst. Das ist meine
okay.
Rettung.
Beides okay, Maßnahmen.
Ja.
Gut, dann vielen Dank an eure Fragen.
Und uns fehlten die Antworten.
Schickt eure Erlebnisse, rattigen Momente an fragen@rattenkönige.de oder ihr habt irgendwelche Fragen zu eurem Berufsleben, zu eurem Liebesleben, zu eurem Studiengang und so weiter. Schickt das sehr gerne an uns und wir werden uns um kümmern.
Und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen auf patreon.com/rattenkönige. Da könnt ihr das machen. Da freuen wir uns sehr. Zum Beispiel, wenn ihr Rattenkönig sein wollt und sagt, ja, 25 Euro ist mir das wert, dass ihr alle 3 Wochen auftaucht und eine Folge produziert. So zum Beispiel, wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL. Oder ihr sagt, ja, wir sind auch Heldenratten und zahlen 10 Euro. Dann sehr gerne. Zum Beispiel, aller guten Dinge sind Dosenkohl. Andi Scheuer, Team Deo, Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Schmidt, Lili, du, Dr. Morbus Kobold, Eduard K. für Andreas, höre ich auf zu rauchen, Gia Como, Hans Gork, Kololita, Luxen, Negativnase, Rachel Rüther, Ramen Sebastian und Toni Boni 1, 2, 3. Vielen, vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung.
Dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für eure Treue. Wenn ihr keine Lust habt auf Spenden, könnt ihr uns natürlich gerne eine positive Bewertung hinterlassen bei Spotify und so weiter.
Das wollte ich noch sagen, müssen wir beim nächsten Mal noch anfangs sagen, aber hast du es gesehen bei Spotify, man kann jetzt auch kommentieren, ja, auch folgen.
Oh, das habe ich nicht gesehen, aber
was wolltest du sagen?
Ja, ich habe zuletzt zum allerersten Mal einen Podcast positiv bewertet bei Spotify mit 5 Sternen. Das hatte ich vorher auch noch nicht gemacht.
Lage der Nation.
Nee, tatsächlich nicht. Es war ein Reportageformat. Und zwar die Reportage über Gorillas von Business Insider, Cashburner oder so heißt das, habe ich voll mit vollen Sternen bewertet. Gorillas. Die Gorillas-Story.
Die Band?
Ach nein, nee, Lieferservice.
Oh, das würde ich mir anhören noch. Ja, dann dachte ich an dich, dass ich dachte, ja, guck mal, du fandst den doch so gut.
Ja.
Nee, denn wenn du hier siehst, guck mal, Lars, man kann unter Folgen tatsächlich inzwischen auf die Frage, wie fandest du die Folge, Antworten klicken und dann könnt ihr Antworten hinterlassen. Das können wir als Administratoren tatsächlich sehen, was da kommt. Ich sehe es jetzt nicht.
Aber es ist nicht öffentlich.
Nee, genau, ist nicht öffentlich, nur als Admin siehst du das. Aber finde ich ein ganz spannendes Feature. Ja, ciao. Probier das doch mal aus. Tschüss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.